Er war der schnellste Hilfssetzer von Zürich 1977. Er ist der dienstälteste Kommentator von Radio Frei. Ihm gehört das Schauspielhaus Kulturquartier, also nicht nur ihm, das gehört ja allen Genossinnen und Genossen, das gehört uns allen. Und er schaut wieder mal vorbei und ich freue mich sehr, dass Albert Jörgemann da ist. Hallo Albert.
Ja, guten Tag.
Was hallo, für ein schöner hallo. Tag.
Unbedingt, ja.
Wir reden heute hier über Nachhaltigkeit, über Ökologie und über das, was du ja seit Jahrzehnten im Grunde schon treibst, weil ich kenne keinen, der so viel Bahn, Zug, Bus und Schiff fährt und die öffentlichen Verkehrsmittel benutzt und konsequent seit Jahrzehnten das Auto und das Fliegen verweigert. Wann hat das bei dir angefangen?
Das Auto verweigern, das kann ich so nicht sagen. Ich habe auf jeden Fall niemals einen Führerschein gemacht, muss aber auch sagen, in der Schweiz ist das vielleicht ein bisschen einfacher als in anderen Weltgegenden, weil wir tatsächlich ein recht gutes Netz an öffentlichen Verkehrsmitteln haben. Also braucht man das nicht unbedingt, aber ich habe keinen Führerschein, kein Auto und so.
In Zürich kommt man gut zurecht damit.
Und ich muss sagen, als wir Albert auch schon besuchen durften, ist mir auch aufgefallen, dass nicht nur das ganze Ökologische drumherum, sondern auch ein nachhaltiges Miteinander, das hatte ich noch nie so mitbekommen, damals in dem ersten Haus, in dem ich dich kennenlernen durfte, dieser Wohnscheibe, die auf einmal zu einem Gemeinwesen, zu einem großen umgearbeitet wurde, was ja auch wirklich sehr nachhaltig ist. Ist das auch so ein Gang und Gäbe in der Schweiz oder ist das etwas, was du dort auch suchen musst?
Nun, das Kraftwerk, das war wohl das Projekt, in dem wir uns zum ersten Mal in Zürich getroffen haben, das war ein bisschen ein Pionierprojekt. Die Grundlage ist die Bewegung der Wohnbaugenossenschaften. Das ist ja grundsätzlich schon mal eher tendenziell, sagen wir mal ökologisch durch das Zusammenleben verschiedener Menschen auf relativ verträglichem, umweltverträglichem Grundrissen. Das heißt, man hat nicht allzu viel Platz pro Person und die verschiedenen Sachen werden gemeinschaftlich organisiert. Diese Bewegung ist mehr als 100 Jahre alt, war damals schon mehr als 100 Jahre alt, der gemeinnützige soziale Wohnungsbau. Im Kraftwerk kamen dann noch ein paar zusätzliche Ansprüche dazu, gemeinschaftliche Projekte, soziale Projekte. Jetzt aber leben wir in einer neuen Wohnsiedlung und da haben wir auch noch zusätzlich Umweltaspekte eingebracht. So darf man grundsätzlich kein Automobil haben dort. Wir haben zum Ziel, die Vorgaben der 2000 Watt Gesellschaft zu erfüllen und tun das meines Wissens auch einigermaßen und sind da auch in stetem Austausch mit den zuständigen Universitäten, mit den Behörden und so weiter, um hier laufend etwas zu verbessern, neben dem sozialen Aspekt.
Ich nehme an, dass deswegen auch dir der Genossenschaftsgedanke hier im Kulturquartier Schauspielhaus gefallen hat, aber sicher nicht nur der.
Nein, die Genossenschaften, das ist klar. Ich meine, als Rechtsform wird die ja für ganz unterschiedliche Sachen verwendet. Auch Banken oder Versicherungen können die Rechtsform einer Genossenschaft annehmen. Aber dort, wo es darum geht, gemeinsam ein Projekt auf die Beine zu stellen, zu finanzieren und die ganzen Grundlagen zu tragen und zu betreiben, dort ist, glaube ich, der echte Kern der Genossenschaft erreicht. Und das, denke ich, das ist hier im Kulturquartier in hohem Maß der Fall. Ich meine, wenn das auch noch im Werden ist, aber auf der genossenschaftlichen Basis, denke ich, kommt man hier zu einem schönen Ergebnis. Hoffe ich auch.
Du bist zum dritten Mal hier. Wir haben es, als es eisig kalt war, habt ihr das Gebäude von außen gesehen. Du bist mit deiner Partnerin hier. Dann hat der liebe Herr Pastuschka euch eine Führung gegeben und jetzt siehst du das auch das erste Mal im Sommer und auch draußen. Schön, oder?
Ja, das ist hier natürlich ein wunderbarer Platz, das ist ganz klar. Aber ich muss schon sagen, ich würde es lieber im vollen Ausbau sehen. Ich würde es lieber im vollen Betrieb sehen. Ich würde am liebsten sehen, wie das hier an allen Ecken und Enden vibriert, wie hier eine Bar dasteht, wie dort die Bühne bespielt wird und dann eine Nebenbühne, das Kino und alles, was da so in Aussicht steht. Also darauf freue ich mich schon ganz gewaltig.
Ein Grund, dass ihr auch Genossenschaftsmitglied geworden seid und du hast heute was Besonderes mitgebracht, nämlich 6 Bücher, die eigentlich nicht im Handel sind. Das sind 6 Bücher, die sehr wertvoll sind, die eigentlich nur für Freunde und Bekannte gemacht worden sind, die, ja, ich will den Preis gar nicht sagen, aber du hast heute gesagt, naja, wenn jemand doch hier spontan Genossenschaftsmitglied wird, kriegt er so ein signiertes Buch, was eigentlich nur für meine Freundinnen und Freunde gedacht ist. Eine schöne Geste, aber auch ein bisschen verrückt, ein bisschen durchgeknallt. Das zeigt auch, dass du nicht immer auf das Wirtschaftliche achtest, dass du nicht nur die Dinge tust, die sich rechnen, sondern auch Geld in Sachen steckst, wo du noch nicht genau weißt, was dabei rauskommt?
Nun, bei diesem Buch ist das vielleicht ein bisschen etwas Spezielles insofern, als es ja ein Nachfolgebuch ist von einem anderen, das in einem normalen Verlag veröffentlicht wurde. Und die Veröffentlichung dieses Buches hat dann an finanziellen, ist dann an finanziellen Hürden gescheitert. Und deswegen habe ich mich entschlossen, das dann per Saldo selber zu produzieren. Und
nach dem Motto auf der Suche nach der verlorenen Zeit, nach Marcel Brust, also du wolltest es unbedingt, dieses Buch.
Ja, dieses Buch musste irgendwie sein, ja, doch.
Nochmal zur Erklärung, das sind 300 Stück und das ist mit Bleisatz gedruckt. Nun könnte man sagen, ja, Bleisatz, das ist ja irgendwie ganz normal, aber das ist, diese Bleisatzmaschinen stehen eigentlich nur noch in Museen und es gibt wenige Druckereien auf der Welt, die tatsächlich Bücher noch mit Bleisatz drucken.
Das ist richtig, ja. Es gibt einige wenige Bleisetzereien, das sind meistens Handsetzereien, die so kleine Kunstdrucke machen, Visitenkarten und so weiter. Aber ein ganzes Buch im Bleisatz zu drucken, das fällt heute wirklich praktisch niemandem mehr ein. Das war früher, bis so in die 80er Jahre hinein, war das gang und gäbe, dass man Bücher im Bleisatz gedruckt hat. Aber seither, naja.
Der erste Versuch, das mit Bleisatz zu drucken, da hat eine Druckerei gesagt, zu viel Blei, geht nicht. Wieso?
Ja, das ist einfach ein Gewicht. Masse, zu viel Masse. Die, ich weiß nicht, haben die nicht genügend Transportfahrzeuge zur Verfügung, um diese Masse zu transportieren? Ich weiß es nicht so genau.
Ja. Jetzt mal zu den Emotionen. Also es gibt ja so Motivation, warum man Dinge tut, warum man verrückte Dinge tut, warum man überhaupt Dinge tut. Das hat oft mit Menschen zu tun, mit Liebe und Zuneigung und mit Geschichten. Deine Geschichte ist, du hast deine Partnerin in einer Bleisetzerei kennengelernt. Du warst der schnellste Hilfssetzer von Zürich. Ja, muss man noch mal, vielleicht nochmal erklären, was so ein Hilfssetzer gemacht hat. Und du hast deine Partnerin in der Bleisetzerei kennengelernt. Sie hat Texte gemacht und du hast ganz schnell gesetzt, oder was hast du? Wie lief das?
Nein, meine Partnerin hat in diesem Betrieb zuerst die Ausbildung absolviert als Schriftsetzerin. Und das war damals noch Bleisatz. Ja. Gibt es unterschiedliche Verfahren. Es gibt Handsatz, es gibt Maschinensatz, es gibt Monotype und so weiter. Aber das war vor allem bleibasiert. Als ich dann begonnen habe im 77, war gerade so die erste Phase der Umstellung. Ich selber habe nur Text erfasst, also ich habe Manuskripte abgeschrieben. Die kamen dann auf einen Lochstreifen und der Lochstreifen wurde durch einen Computer gejagt und der hat die Lochstreifen dann für die verschiedenen Maschinentypen lesbar gemacht. Dann ging es also zum Teil vom Lochstreifen her in den Bleisatz, in eine Monotype zum Beispiel. Aber am Schluss ging es dann auch zu einer Belichtungsmaschine, also einem Computer zu einer Computersatzanlage. Das war damals allerdings ein millionenteures Ungetüm, das irgendwo am Rande der Stadt stand. Aber das war so ungefähr das.
Also hat auch sentimentale Gründe, warum du dieses Buch gedruckt hast, weil es natürlich eine Geschichte ist. Du warst dann auch in Basel in der Papiermühle, wo tatsächlich noch Papier geschöpft wird, auch jetzt noch, für dieses Buch?
Nein, das Papier für dieses Buch war gar nicht so einfach zu kriegen. Papier ist überhaupt ein eigenartiger Rohstoff, weil es vor allem die Massenware, weil vor allem die Massenware verlangt wird. Und die kriegt man natürlich, aber für dieses Buch braucht es ein bisschen Spezialpapiere. Das haben die Leute, die Jungs da in Vettis, glaube ich, in Österreich bestellt. War nicht ganz einfach.
Die Jungs, das sind zwei Typen, die im richtigen Leben andere Sachen machen und die gesagt haben, wir müssen diese alte Drucktechnik erhalten.
Ja, das ist wirklich ein sehr lustiges Duo. Die haben sich in einem Bergtal eingemietet auf dem Kunkelspass in Vettis, weil dort die Mieten, also die Nebenkosten, die Lebenshaltungskosten mindestens im Wohnbereich extrem niedrig sind. Die verdienen ja auch nicht so wahnsinnig viel mit diesem Geschäft. Und dann haben sie so eine Monotype-Satzmaschine erworben mit verschiedenen Schrifttypen dazu. Und im normalen Leben ist der eine Forstingenieur, hat auch an der Eidgenössischen Hochschule unterrichtet und an der Fachhochschule in Chur. Und der andere ist ausgebildeter Theologe.
Passt ja gut, ne? Und ja, und die haben sich das angeeignet. Und dann kommst du noch dazu, passt. Im Unterdorf 2 wohnen die. Sehr schön. Als du denen geschrieben hast, haben die gedacht, der spinnt, das geht nie, oder? Weil es musste, was ich gelesen habe, noch in Amerika ein spezielles Computerprogramm geschrieben werden, damit man die Textdatei auf diese Lochstreifen kriegt. Also gigantischer Aufwand.
Ein ziemlicher Aufwand. Ich glaube nicht, dass die gedacht haben, der spinnt, weil die spinnen ja selber.
Ah ja, verstehe. Hm. Die haben gesagt, einer von uns, dachten die wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, ja.
Ah, ja.
Das ist aber
Das ist aber auch so ein bisschen ein deprimierender Gedanke, ne? Dass man sich tausende von Buchstaben aus dem Kopf kratzt und dann irgendwie reinbringt. Zum Schluss wird es 1001110, damit es dann wieder zum Buchstaben wird.
Naja, die Digitalisierung, das ist eine Realität. Also insofern rate ich dazu, das nicht als traurig aufzufassen.
Dann gibt es Grafiken, die toll sind, die aber auch separat gedruckt worden sind. Also das sind Illustrationen von Benedikt Notter, die ich grandios finde. Die wurden dann nochmal separat gedruckt und per Hand eingeklebt.
Das ist richtig, ja. Wir wollten die ursprünglich auch im Blei drucken. Da gibt es so Verfahren dazu, aber das hat sich als zu fein erwiesen. Die Grafik war zu fein. Wo war ich bei Benedikt Notters Illustration? Ja, die haben wir dann im Offset-Druck gemacht und die Herren von Fettis haben sie reingeklebt.
Und vorne ist eine Jassenkarte, also eine Spielkarte. In der Schweiz sagt man, es sind die Spielkarten Jassenkarte.
Ja, es ist, glaube ich, der Eichel-Ober. Mhm. Ja, nein, der Schellen-Ober ist es, der gerade irgendetwas raucht.
Mhm, sehr schön. Und warum gibt es zu jedem Buch weiße Samthandschuhe dazu?
Ja, jeder hat das Recht auf einen Fehler, denke ich. Und unser Fehler war es, oder konkret meiner, dass ich einen blütenrein weißen, höchst sensiblen Umschlag gewählt habe für dieses Buch. Also wenn man das nur schon anschaut, wird es fast dreckig. Und deswegen muss man zu jedem Buch auch noch ein paar Handschuhe mitgeben, damit die Menschen, die das lesen, das mit Handschuhen anfassen können.
Es gibt nur 300 Stück, also Kosten sind dreistellig pro Stück, kann man sagen. Also das ist eigentlich nicht bezahlbar, nicht käuflich. Dennoch, wenn jemand sagt, ich werde Genossenschaftsmitglied oder spende was für das Kulturquartier, dann kriegt er ein persönlich signiertes Exemplar von dir. Wäre das machbar?
Aber sehr gerne, natürlich.
Ja. Das Buch ist kein Roman, das kann man also nicht lesen, sondern dosiert genießen. Ja. Und jetzt wollen wir auch das dosiert genießen. Lieber Albert, wärst du bereit, in diesen Umständen neben Hüpfburg und Sonne im Gesicht und einem sinkenden Stativ hier im Freien, wärst du bereit, aus deinem Buch Kavum zu lesen?
Das mache ich sehr gerne.
Ja. So, du musst Albert jetzt erstmal Samthandschuhe anziehen.
Macht das wirklich?
Ja, macht das wirklich. Was mich ja fasziniert, das würde ich ihn nachher nochmal fragen. Wenn man wöchentlich den Kommentar aus neutraler Sicht hört, da hört man einen Albert Jörimann, der sich praktisch durch die Weltpresse liest, der bitterböse auch ist und praktisch einen Weltschmerz da rauspusaunt und dann kommt er daher und macht so eine liebevolle Recherche und einen Gang nach so einem Buch. Also das widerspricht sich doch fast, oder?
Ja, das ist, also ich meine, da ist ja ein Widerspruch in sich, sonst wäre er nicht bei Radio Frei über all die Jahre lieb gewonnen. Und jetzt sitzt er da mit Samthandschuhen und liest aus seinem Buch.
Ja,
und
zwar, die Handschuhe, das heißt, sind leider nicht aus Samt, sondern aus Stoff. Aber immerhin, ne? Ich lese ein bisschen etwas, solange der Zeiger tickt, von einem Kapitel, das heißt Dampf. Es ist auf der Seite für diejenigen, die das Buch allenfalls abholen würden, 252. Ja, und ich lese einfach, wie gesagt, solange die Uhr tickt. Dampf. Haven't I crying, desperately and screaming? A bath shall heal and comfort, it shall sort and part asunder. Es ist nämlich intrikat, was sich alles in so einem Bad bzw. hinter so einem Badekonzept verbirgt, in dem unter tausend Vorwänden weltlich populären Fassungen von Heils- und Heilungsversprechen letztlich bloß die Aggregatzustände durcheinander gewirbelt werden. Wenn wir das bloß richtig verstünden, was uns da die Sonne an steifen Schatten auf die Kiesel zeichnet, wenn sie wieder einmal durchbricht durch die Atmosphäre, selten genug, in den hochentwickelten Gesellschaften dieses Planeten regnet es an 70 Tagen pro Jahr, an weiteren 90 nieselt es, während 83 bloß bewölkt sind, in verschiedenen Graden, der Rest ist durchzogen. So bleibt der Ingenieur immer in seinem Büro verzweifelt, weil die Sonne nicht scheint. Und falls sie zwischendurch doch mal schiene, ist er melancholisch, weil sie so bald wieder verschwindet. Der wolkengeborene Eifer hält unsere Männer an den Konstruktionstafeln. Sonne, großer, Insekten, umschwirrter Gott, unverstandener Spaziergänger im Universum, gleicher unter gleichen, pfeifend und spuckend in erheblichen Umläufen mit einigen funkelnden Charaktereigenschaften, gekröntes Gestirn, gasbewehrte Trockenpflaume, Turm, Kante, Knoten, geschäumte Fugendichtung aller Weltäller, sprudelnder Orangenbaum, zeitloser Bunsenbrenner, vierfältiger Zischlaut, hinauf und hinab alle Tage, auch wenn wir's gar nicht sehen vor lauter Nebel und Gewölk. Was aber sehen wir heute denn noch an und in dir, das wir ja schon längst nicht mehr sehen, da wir überhaupt nicht mehr sehen? Sonne, große Wasserscheide, Fachbibliothek zur Kernschmelze und Heliumhelix, sauber geschnitzter Zirkel, der große Scheibenwischer unserer blauen Tage, nie flackernde Stirnlampe aller Muttertage, großer Tiefkühlraum besser Konfiserieprodukte, ja, ja. Die Signale kleiner, feuchter Feuer, blass zu Dunst zerzettelter Rauch vor dem verschachtelten Grün, das der Regen aus der Erde getrieben hat nach den Vorgaben der Bauern. Eine paladinene Ruhe, in die der Mensch seine Geräusche hineinwebt, vom kläffenden Hund bis hin zum Schwirling. Hinter dem aufdringlichen Sirren, Brummen einer Biene streifen Automobile durch die Felder in schwach hörbarem Rauschen. Laute, oft keifende Handlungsanweisungen für Verwandte klappen über die Treppenstraßen. Ansonsten liegt der Gesamtmensch hier ruhig über der Landschaft. Und die Sonne blakt und züngelt in die Ecken, auch noch nach Stunden oder nach zwei Tagen. Bloß der gefiederte Körper aller sozialen Beziehungen wispert und flattert über den Gärten, in denen ein Pferd grast mit dicken, gelben Zähnen. Stumpf schauen die alten Leute hinein in dieses Verhältnis wie in die Natur, welche es aber bloß orchestriert mit Wind und Wolken.
Albert, Mensch, ich war jetzt so richtig drin.
Ah.
Ja, ja. Also tatsächlich kein Roman. Es sind nicht mal Geschichten, es ist Poesie, es ist was ist das? Würdest du selber definieren können oder eher nicht?
Ich habe dem Buch neben dem Titel Kavum einen Untertitel Temperaturen der Sprache nachgeschoben. Denn es ist tatsächlich ein Konglomerat aus verschiedenen Sachen. Es hat zum Teil auch ganz normale, quasi analytische Passagen darunter. Und im Kern aber würde ich sagen, ist es so etwas wie Lyrik. Lyrische Sprache, aber halt eben nicht in einem Gedicht, sondern auf einer relativ langen, epischen Länge angeordnet. Da muss man auch ein bisschen Geduld haben, tatsächlich sich ein bisschen Zeit nehmen zwischendurch.
Ja. Und es ist natürlich das haptische Erlebnis, also diesen Druck, dieses Buch zu wissen, wie es entstanden ist, der Entstehungsprozess von einem Kunstwerk, von einem Liebhaberstück, den du dir gewünscht hast.
Ja, auf jeden Fall. Andererseits muss ich auch sagen, ich möchte... Das ist mein Bekenntnis. Ich möchte nicht mit dieser Herstellungsart und mit dem haptischen Erlebnis verbergen, dass es eigentlich ein schlechtes Buch ist. Das möchte ich nicht. Ich selber finde es nach wie vor ein ziemlich geglücktes Buch, das allerdings an das man sich gewöhnen muss. So viel steht fest.
Und das hat ja auch den pestalozzischen Gedanken, das ist nicht nur kognitiv das Lesen, man muss sich die Samthandschuhe anziehen, alles ist auch mit Herz und Hand.
Das wohl, ja.
Du hast noch mehr Bücher geschrieben. Ein Buch hat mit polnischem Wein zu tun. Polnischer Wein, das ist ja wie deutscher Wodka.
War es. Dieses Buch habe ich noch früher geschrieben als Kavum. Das war, als Polen justament im Begriff war, der Europäischen Union beizutreten. Und die Fiktion in diesem Buch ist, dass die Europäische Union der polnischen Landwirtschaft im Rahmen ihrer gemeinsamen Landwirtschaftspolitik vorgibt, dass sie in Zukunft keine Kartoffeln mehr produzieren, sondern Wein. Polnische Weinberge, genau. So ist der Titel entstanden dieses Buches. Es hat aber noch einen Nebensinn, nämlich ist es selbstverständlich eine Verballhornung des Begriffes politische Ökonomie. Polnische Önologie, politische Ökonomie.
Albert, mal jetzt jenseits aller Geschichten, du schreibst jedes Jahr und jede Woche, das seit Jahren, fast Jahrzehnten, diesen Kommentar. Ist das, muss das raus, was dein Gedanken ist? Oder liest du und hörst du Dinge, um sie dann zu verarbeiten? Oder wie ist der Entstehungsprozess und vor allen Dingen die Motivationslage, das jede Woche, jede verdammte Woche zu tun?
Für mich ist das unterdessen eine sehr willkommene Gelegenheit, um meine Gedanken selber zu ordnen in dem Bereich, Wobei, das ist ja ein offener Bereich, mehr oder weniger. Radiofrei gewährt mir hier jegliche Freiheit. Ich kann mich äußern zu was ich will, aber im Grunde genommen bin ich, wie wahrscheinlich jeder Mensch eigentlich sein sollte mindestens, bin ich ein politischer Mensch. Das heißt, ich will wissen, was geschieht, in welcher Welt bewege ich mich. Und da wir ja in Zeiten leben, die sich unglaublich schnell verändern, ich muss auch immer wieder nach Erfurt kommen, um über die neuesten technologischen Entwicklungen informiert zu werden und Kurse zu nehmen hier. Aber auf jeden Fall leben wir wirklich in einer Welt, die sich unglaublich stark verändert, während an der Oberfläche vielleicht alles noch einigermaßen geordnet vonstatten geht. Aber die Veränderungen sind immens und dementsprechend ist auch meine Neugierde darauf, was wirklich dem zugrunde liegt, diesen Veränderungen, und was die Substanz ist dieser Veränderung, die ist ebenfalls immens und ich komme bei weitem nicht nach, natürlich das wirklich im Detail zu erfassen. Aber einmal pro Woche habe ich die Gelegenheit, den Stand meiner jeweiligen Erkenntnis zu formulieren und dem Radio vorzubringen.
Es ist ein tiefer Einblick in dein Hirn, in deine Gedanken, und die Gedanken sind fluide, auch analytisch, aber manchmal fließen sie einfach. Und das ist ja schön, wie ich finde, jeden Dienstag zu hören im Magazin Unterdessen. Und das läuft von 8 bis 10 oder von 18 bis 20 Uhr und auf der Website natürlich noch nachzuhören. Mittlerweile wird es auch von vielen anderen deutschsprachigen freien Radios übernommen. Eine weitere Leidenschaft ist dein Engagement für das bedingungslose Grundeinkommen, was ja auf der einen Seite ein Traum ist, andererseits vielleicht auch eine ökonomische Notwendigkeit. Wie engagiert und wie leidenschaftlich bist du noch an diesem Gedanken bedingungsloses Grundeinkommen?
Nun, ich bin vor allem interessiert daran und ich habe mich eine Zeit lang vor allem mit der Finanzierung befasst, was etwas spezifisch ist. Also es ist von Land zu Land unterschiedlich, weil die Steuersysteme halt unterschiedlich sind und Finanzierung folgt nun mal zu großen Teilen über die Steuer. Aber ich habe mich relativ stark mit der Finanzierung beschäftigt und schaue da auch weiter, was so auf dem Markt ist. Operativ bin ich seit einiger Zeit nicht mehr. Es ist auch mit der Grundeinkommensbewegung mindestens in der Schweiz ein bisschen so, dass die nachstoßenden Generationen zum Teil nicht mehr so darauf achten, dass man sich auch organisatorisch wirklich auf eine solide Grundlage stellt. Das haben wir jetzt gesehen bei der letzten Volksinitiative, die bereits im Embryonalstadium gescheitert ist. Wir konnten nicht genügend Unterschriften sammeln. Und das lag meines Erachtens in erster Linie daran, dass die Initiatorinnen nicht genügend vorbereitet haben, sich nicht genügend breit abgestützt haben. Also, aber ich bin da wirklich im Moment nur sehr schwach aktiv, interessiert aber nach wie vor und überzeugt sowieso.
Und in deinem Wohnprojekt, du hast es ja beschrieben, gibt es Gemeinschaftsräume, gibt es Möglichkeiten, sich zu betätigen. Ihr habt sogar in dem Objekt, wie viele tausend Leute, 2.500, 3.000?
Nein, 1.300 sind es.
1.300 sind es doch, sogar ein kleines Museum.
Gut, das haben wir mehr spaßeshalber Ortsmuseum genannt. Aber wir machen da so 6 bis 8 Ausstellungen pro Jahr, nach Möglichkeit mit und von Leuten aus dem Quartier. Es gibt auch Leute aus der Umgebung, die manchmal hineinschauen, aber die meisten sind aus dem Quartier. Jetzt war gerade eine zu Ende gegangen, die hieß Kunst von Kind. Das waren so 13-Jährige, die extra für diese Ausstellung Bilder gemalt haben, Modelle gebastelt und so. Aber die ist jetzt vorüber.
Und natürlich macht ihr Veranstaltungen, es gibt noch einen Hofladen, also vieles, was so das Zusammenleben auch ausmacht?
Nun, einen Hofladen gibt es nicht direkt. Wir haben Möglichkeiten zur Versorgung mit biologischen Produkten. Das heißt Speicher, das ist so ein Keller, da kann man sich anmelden und bei Bedarf Hafer oder was auch immer, so biologische Produkte besorgen. Und dann haben wir eine Versorgung mit biologischer Milch, Fleisch ist glaube ich nicht darunter, aber Milchprodukte, biologische aus der Umgebung. Und wir haben auch eine eigene Gartenbaugenossenschaft gegründet, die ist ein bisschen wiederum außerhalb der Stadt und da sind aber unterdessen schon zahlreiche externe Leute auch dabei, die tüchtig ackern in einer ehemaligen Gärtnerei. Da kommen die Produkte auch ein- oder zweimal pro Woche kommen zu uns und wer ein Abonnement hat, kann dort Ware beziehen.
Zum Schluss des Gesprächs nochmal der wahre Grund, warum du hierher kommst. Das sind natürlich Menschen, das ist das Kulturquartier, das ist das Radio Frei und was weiß ich, die schöne Stadt. Aber es ist natürlich, im Grunde deines Herzens ist es die Wurst.
Ja, das ist das natürlich.
Es ist die Wurst, ich muss es einfach sagen, weil die treibt dich natürlich auch hierher, oder?
Das stimmt. Ich habe an der Universität nur in einem Fach abgeschlossen. Das war tatsächlich Wurst.
Die Urwurst ist ja die Hirnwurst, oder? Also wo sich der Kreis schließt.
Der Cervela, meinst du?
Die Cervela ist die Ur.
Wobei, man soll nicht auf seinen Standpunkten beharren. Also es gibt ja unterschiedliche, es gibt Brühwürste, es gibt aber auch den Engadiner, es gibt die Saucisson in der Schweiz. Die Schweiz ist in dieser Beziehung relativ gut. Hingegen vom Grill, da muss ich sagen, kenne ich weltweit nur die Thüringer Rostbratwurst.
Die Rostbratwurst selber da.
Albert, ganz zum Schluss noch, diese Marcel Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Kannst du mal sagen, wie es im Original heißt?
À la recherche du temps perdu.
Nochmal bitte.
À la recherche du temps perdu.
Aha. So schön kann Schweizer-Französisch sein.
Absolut herrlich. Herzlichen Dank, Albert Jörgimann, dass du uns jede Woche deinen Kommentar schenkst, dass du hier warst. Genieß mit uns noch die Zeit. Ihr hört den Freien Rundfunk Erfurt International.
Und ihr hört ein Lied, das Albert sich rausgesucht hat, Albert. Welches Lied hören wir denn jetzt?
Ich hatte mir, weil meine Enkeltochter sich weigert, das auswendig zu lernen, wenigstens für mich, nochmal das Lied von den Beatles, For the Benefit of Mr. Kite, gewünscht.